Sex braucht drei grüne Ampeln. Gespräch mit Magdalena Sidi. Wenn Söhne fragen, wie Sex geht, dann erzählen wir ihnen, am besten nicht zu viel Technisches. Verhütung ist wichtig, ja. Aber erstmal geht es beim Sex um Lust. Den ersten Sex hat man ja meist mit sich selbst. Und da braucht man nichts zu verhüten. Ich erkläre das gerne an der Sexampel. Ich würde also sagen, beim Sex brauchst du drei grüne Ampeln. Im Kopf, im Bauch bzw. im Gefühl und im Penis. Und alle drei müssen auf grün sein. Und wenn nur eine davon auf gelb oder rot ist, dann hat man einfach keinen Sex. Und wenn alle auf grün sind, dann kann eine Person mit sich selbst Sex haben. Dann sagen die Kinder vielleicht, wie jetzt, mit sich selbst? Und ich sage, ja, manche finden es ganz schön, sich zu berühren, auch am Penis. Und die haben dann ein schönes, kribbeliges Gefühl. Und wenn zwei Menschen miteinander Sex haben? Dann braucht es sechs grüne Ampeln. Und dann machen diese zwei Menschen genau das, was sich für sie gut anfühlt. Aber damit die Kinder nicht irgendwann irritiert sind, sage ich als Zusatz immer noch, dass die meisten Erwachsenen unter Sex Geschlechtsverkehr verstehen. Und damit meinen, dass eine Vagina einen Penis aufnehmen kann und sich das für alle gut anfühlt. Eltern müssen ihre Kinder aber nicht mit Informationen überfrachten. Kinder fragen oft nach, wenn etwas unklar ist. Manchmal am nächsten Tag oder auch erst Monate später. Und was, wenn Eltern über das Thema nicht reden wollen? Dann sollten Sie das Kind an jemanden verweisen, der offen, entspannt und immer wieder erreichbar ist. Wenn unsere Kinder merken, oh, die Erwachsenen sind überfordert damit oder ich kriege sowieso keine Antwort drauf, dann fragen sie irgendwann nicht mehr. Dann wird das Thema eher an die Freunde oder das Internet ausgelagert. Das tun sie ab einem gewissen Alter sowieso. Wenn also Eltern möchten, dass ihr Kind gewisse Werte auch in Bezug auf Sexualität mitkriegt, dann nutzen Sie dafür die ersten 10, 12 Lebensjahre. Und das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, denn sexuelle Bildung ist auch für die Gewaltprävention der beste Hebel. Wie hängt das zusammen? Wer einen lustvollen Zugang zu seiner Sexualität hat, ist stabiler. Wir wissen, dass SexualstraftäterInnen häufiger aus sehr sexualfeindlichen Familien stammen, in denen gar nicht über das Thema gesprochen werden durfte. Diese jungen Menschen haben dann nur die männlichen und weiblichen Stereotypen zur Orientierung, aber keine gute Körperwahrnehmung und vermutlich auch kein Umfeld, das auf Grenzen achtet und Grenzen bespricht. Wie sollen sie dann ein Gefühl dafür bekommen? Sicher nicht durch einen zweistündigen Workshop, in dem alle im Kreis Nein sagen. In der Regel ist es so, dass jemand, der sich selbst gut spüren kann, der eine gute Körperwahrnehmung hat, auch empathischer anderen gegenüber ist. Grenzen besser kommunizieren kann und die Grenzen anderer auch achtet. Und wie können wir die Körperwahrnehmung unserer Kinder fördern? Jedes Bewegungsangebot fördert die Körperwahrnehmung. Außerdem sollten Eltern ihren Söhnen schon im Kindesalter sagen, dass sie sich beim Duschen auch unter der Vorhaut mit warmem Wasser waschen dürfen. Sie können darauf achten, die Körperpflege als etwas Angenehmes darzustellen. Auf schöne Gerüche bei der Bodylotion achten und die Jungen sich selbst eincremen lassen, also die Selbstberührung fördern. Sie können mehr über die körperlichen Veränderungen in der Pubertät sprechen, zum Beispiel über den Samenerguss. Davon werden viele Jungen überrascht, so dass sie erst glauben, sie hätten ins Bett gemacht. Und darüber bekommen Jungen ein besseres Feingefühl für andere? Ja, das ist das eine. Es geht aber auch um das Zwischenmenschliche. Kinder merken, wenn sich ihre Eltern anders verhalten. Stiller sind, grübeln, seufzen, die Lippen aufeinander pressen. Für all das haben auch Söhne feine Antennen. Und wenn sie dann ihre Eltern fragen, ob alles okay ist, dann sollten Eltern nicht lügen und »Ja, ja, alles super« sagen. Dadurch lernen Jungen, dass sie zwar etwas spüren, sich aber auf ihr Gefühl nicht verlassen können und nutzen ihre feinen Antennen immer weniger. Magdalena Sidi erzählt mir noch, dass sie insgesamt einen sehr positiven Eindruck von den Jungen hat, mit denen sie an Schulen arbeite. Sie sind neugierig, wollen auch etwas über Menstruationsprodukte und den Zyklus erfahren und machen sich durchaus Gedanken über das Thema Konsens. Mir scheint, als sei diese Debatte in Deutschland zuletzt stehen geblieben. Nein heißt Nein, So viel ist seit 2016 hierzulande gesetzlich geregelt und bedeutet, dass sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer Person unter Strafe gestellt werden. Aber wie erkennen wir einen Willen, vor allem einen Widerwillen? Ich muss an ein berühmtes Experiment denken, mit dem der amerikanische Psychologe Stanley Milgram in den 1960er Jahren herausfinden wollte, was normale Menschen dazu bringt, anderen Menschen gegen ihren eigenen Willen Leid zuzufügen. Es geht um die Frage, was mächtiger ist: Empathie oder Autoritäten und Regeln? Um das herauszufinden, brauchte Milgram drei Spielfiguren: einen fordernden Wissenschaftler, einen Schauspieler, der nebenan an einen Stuhl gefesselt wird und vorgibt, immer stärkere Elektroschocks zu bekommen, und unwissende Studienteilnehmende, die den vermeintlichen Schockregler bedienen müssen. Kurz, die Ergebnisse waren ernüchternd. Milgram sagte, dass mehr als jeder zweite Mensch, wenn er genug Druck von einer Autoritätsperson bekomme, wie ein Psychopath handeln und einen anderen töten würde. Das sind natürlich aufsehenerregende Erkenntnisse, die von anderen WissenschaftlerInnen in den vergangenen Jahrzehnten überprüft wurden. Und siehe da, so ganz stimmt das alles gar nicht. Vor allem eine Untersuchung ist interessant für uns. Sie wurde 2015 im British Journal of Social Psychology veröffentlicht und bespricht sechs verschiedene Widerstandsarten, die bei den Menschen, die den Schockregler bedienen sollten, gefunden wurden. Erstens, schweigen oder zögern. Zweitens, zeigen, wie viel Mühe es kosten würde, weiterzumachen, stöhnen, seufzen. Drittens, lachen. Das sind die schwächeren Widerstandsstrategien. Viertens, die Entscheidung dem Mann überlassen, der geschockt wird, und mit ihm sprechen. Fünftens, mit der Autoritätsperson sprechen und auf das Problem hinweisen. Und sechstens, die eigene Unfähigkeit oder den eigenen Unwillen kundtun. Diese Erkenntnisse machen uns bewusst, wie Widerstand aussehen kann. Es ist wichtig, dass wir unseren Söhnen die Regel "Nein heißt Nein" erklären. Aber darauf dürfen sie sich nicht ausruhen. Widerstand kann sich auch anders zeigen. Nicht nur beim Sex, sondern auch beim Flirten, Dating, Küssen und so weiter. Darauf sollten wir sie hinweisen.